Einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten. Herzlich willkommen zum Podcast von WIMAKLER für mehr Erfolg in der Versicherungsbranche. Hier dreht sich alles um euch. Tipps und Tricks für nachhaltigen Erfolg und vieles mehr.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute die Folge, darauf beziehen wir uns, dass man auch in Ruhe einschlafen kann abends oder nachts. Gerade in der Zeit, wo man mit dem Gedanken spielt, in die Maklerschaft zu wechseln. Und deswegen haben wir heute zum ersten Mal jemanden im Podcast dazugeschaltet, den Herrn Markus Scholz, Rechtsanwalt, 44 Jahre alt, Fachanwalt für Versicherungsrecht mit dem Schwerpunkt Handels- und Vertriebsrecht. Lieber Markus, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Markus, erzähl doch mal ganz kurz was über dich. So ganz schnell und kurz.
Wir wollen ja die Zuhörer nicht zum Schlafen bringen. Das war ja toll anmoderiert.
Markus Scholz, 44 Jahre, du hast es gesagt, Fachanwalt für Versicherungsrecht. Habe sehr viele Jahre für die Versicherungswirtschaft gearbeitet, also klassischerweise im Gerichtsprozessrecht, also Versicherungsfälle abgewehrt. Habe mich dann allerdings entschieden, der Versicherungswirtschaft den Rücken zu kehren und habe mich voll und ganz auf die Bedürfnisse von Versicherungsvermittler konzentriert und das ergänzt halt mit dem Handels- und Vertriebsrecht. Bieten wir im Prinzip von unserer Rechtsanwaltskanzlei alles vom Ausstieg aus dem Strukturvertrieb bis hin zur eigenen Gründung einer Maklergesellschaft an. Das ist so das, womit ich mich im Prinzip beschäftige.
Ja, super. Hört sich sehr gut an und sehr interessant an. Lieber Markus, ich habe in den letzten Folgen ja einiges erzählt über Paragraphen und HGB 84 und 93 und was so der genaue Unterschied ist. Und damit alle da draußen nochmal ja eine Bestätigung bekommen vom Rechtsanwalt persönlich. Ich meine, ich bin ein herzensguter Mensch und liebe meinen Job und mache gerne Beratung und helfe Leuten aus dem Strukturvertrieb oder aus der Ausschließlichkeit in ihr eigenes Unternehmen oder in die Maklerschaft zu wechseln. Aber es ist nochmal, glaube ich, was anderes. Zumindest war es bei mir damals so, als wir dann das Erstgespräch mit dem Anwalt hatten, war es für mich so, wow, ja, jetzt habe ich nochmal rechtlich und juristisch die Bestätigung, dass mir eigentlich nichts passieren kann und ich eigentlich das Ding in trockenen Tüchern habe und möchte dahingehend dich kurz fragen, ist es wirklich so? Also Bestätigung von dir, 84er, 93er, der genaue Unterschied, 84er als Handelsvertreter gehört hier im Prinzip gar nichts, korrekt? Ja, nein?
Also der grobe Unterschied, ohne jetzt einen Paragraphendschungel aufzurollen, 84er, 93er, beide sind Versicherungsvermittler, der 84er Versicherungsvertreter, der 93er Versicherungsmakler. Der ganz entscheidende Unterschied ist in der Tat der Versicherungsvertreter, also der 84er, der ist fest angebunden, sei es bei einem Versicherer, sei es bei einem Unternehmen oder auch ausschließlich nur die Produkte des Versicherers oder des Unternehmens, das können auch natürlich nicht nur Versicherungen, sondern auch Finanzprodukte sein, vertreibt. Der Makler hingegen ist völlig frei und darf und muss alle Produkte der Sparte kennen und anbieten, weil er halt den besten Rundumschutz oder das beste Finanzprodukt für seinen Kunden heraussucht.
Also ist es am Ende so, dass es...
ist am Ende so, Kunden des 84ers, darauf zieht ja die Frage ein bisschen ab, sind grundsätzlich immer Kunden des Unternehmens, des Versicherers, man vermittelt die nur und Kunden des Versicherungsmaklers oder des 93er, das sind natürlich Kundenbeziehungen, die sind ihm zuzuordnen, genau.
Sehr gut. Also grundsätzlich sage ich immer, 84er als Handelsvertreter bist du Zuführer des echten Unternehmens. Das heißt, du gewinnst Kontakte, gewinnst Kunden, gewinnst Vertriebspartner und führst sie dem echten Unternehmen zu. Und als 93er Handelsmakler bist du der echte Unternehmer und alles, was du im Prinzip an Kunden gewinnst, an Vertriebspartnern gewinnst, daraus resultiert auch dein Endergebnis, beziehungsweise alles gehört am Ende des Tages dir.
Genau, man kann es ja mal ganz plastisch machen. So kann man sich das immer ganz gut merken und auch ein Gefühl dafür bekommen. Beide sind per se erstmal selbstständig. Wenn jetzt der Versicherungsvertreter nach 84 sein über Jahre aufgebautes Unternehmen an einen Dritten verkaufen würde wollen, dann hätte das Unternehmen wohl einen Wert von 0 Euro. Und wenn der Versicherungsmakler sein Unternehmen verkaufen würde, dann je nachdem, wie tüchtig er war und welche Kunden er damit gibt.
Mir fällt da gerade was ein, Markus. Und zwar, ich war ja sehr lange selber im Strukturvertrieb tätig. Und bei uns hieß es immer, wenn du dann irgendwann ausgesorgt hast, in Anführungszeichen, dann gibt es das Face-Out-Modell. Das heißt, du kriegst dann eine Einmalzahlung und adieu, lieber Vertriebspartner, damit honorieren wir deine erbrachten Leistungen. Jetzt habe ich mich irgendwann damit beschäftigt. Es gibt irgendwie rechtlich gesehen sogar eine Verpflichtung dazu, dass man irgendwie eine Abfindung oder sowas und eine
Genau, also juristisch ist es der Ausgleichsanspruch. Der kann tatsächlich bestehen. Ne? Also der wird auch, warum auch immer, ziemlich häufig vergessen. Und den muss man auch nicht bis zur Rente aufsparen. Darf man auch gar nicht. Ne? Denn so ein Ausgleichsanspruch, der verjährt auch nach einem Jahr. Und der wird grundsätzlich fällig, wenn man den Vertrieb verlässt.
Okay, verstehe.
Ne? Nur es kommt halt bei dem, da muss man schon im Detail gucken. Ne? Also wenn man ganz normal ordentlich kündigt, also nehmen wir mal das klassische Beispiel, man war in einem Strukturvertrieb, man war da jahrelang tätig, war auch erfolgreich und man möchte sich einfach nur umorientieren und man kündigt dann ordentlich, dann verfällt auch tatsächlich der Ausgleichsanspruch. Dann hat man den nicht. Ne?
Ja.
Wenn es jetzt aber so ist, dass man beispielsweise aus krankheitsbedingt kündigt oder man kündigt auch so ordentlich, weil sich das Unternehmen beispielsweise nicht benommen hat oder Versprechen nicht eingehalten hat. Also am Ende des Tages man zu dem Ergebnis kommt, dass eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen unzumutbar ist, dann könnte auch, je nachdem auf welchem Gericht man landet und wie tragfähig die Gründe sind, die zur Mutbarkeit führen, der Ausgleichsanspruch auch bestehen. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Viele haben noch irgendwo abgespeichert, oh, wenn ich kündige, dann habe ich nie Anspruch auf den Ausgleichsanspruch. Und das ist so dann nicht richtig. Ne? Und natürlich, wenn das Unternehmen einkündigt, dann hat man natürlich auch den Ausgleichsanspruch.
Jawohl. Dann gehen wir kurz mal zurück. Also bei mir war es damals so, ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt. Die Zuhörer haben ja schon alle gehört, du wahrscheinlich auch, dass ich sehr lange da tätig war und ich mit dem Gedanken dann irgendwann gespielt habe, aufgrund des Vertragsverhältnisses, also 84er versus 93er, in die Maklerschaft zu wechseln. So, jetzt war ein entscheidender Punkt dauerhaft in meinem Kopf. Nämlich, wenn ich kündige, habe ich eine Kündigungsfrist von insgesamt 9 Monaten. Das war für mich eine riesengroße Herausforderung. Dann wurde mir kurz danach ein Aufhebungsvertrag hingelegt, dass ich dann sofort raus darf. Allerdings standen da so im Kleingedruckten ein paar Sachen drin, wo ich dann gesagt habe, will ich eher nicht. Lieber 9 Monate abwarten und dann in die Maklerschaft wechseln. Kannst du ein bisschen uns was zur Kündigungsfrist, Kündigungsablauf, so wie sollte man das am besten angehen?
Also da sprichst du natürlich was unsagbar Praxisrelevantes an und das ist auch tatsächlich das, womit man sich in der Branche am meisten und am intensivsten mit beschäftigt. Denn da kann auch der Ausscheidungswillige die meisten Fehler machen. Also ich gebe mal ganz kurz einen Überblick über die Beendigungsmöglichkeiten. Die hatten wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Jedes Vertragsverhältnis kann man auch kündigen, also ordentlich kündigen. Das kann der Unternehmer, das kann man auch selbst. Und man muss auch in der Praxis sagen, mit deinen 9 Monaten warst du gar nicht so schlecht bedient. Also es gibt auch durchaus höhere Kündigungsfristen.
Habe ich mitbekommen. Kurz als in Klammern gesetzt, es hängt auch oft damit ab, also wie lange ihr eine Kündigungsfrist habt, wie lange ihr im Vertrieb tätig wart. Bei mir war das so, weil ich über 5 Jahre dort tätig war, hatte ich eine Kündigungsfrist von 9 Monaten. Unter 5 Jahren war es irgendwie 6 Monate, meine ich.
Genau, Das ist das eine Modell, dann gibt es auch noch das andere Modell, je nach Hierarchiestufe. Also wenn man auf einem gewissen Level sind, das ist da ganz in ganz unterschiedlicher Qualität zu erreichen. Und Fortbildung gemacht haben, haben auch verschiedene Strukturvertriebe dann, okay, jetzt hat man die und die Stufe erreicht, deswegen jetzt nur noch 6 Monate. Und da habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nichts gesehen.
Ganz kurz, Markus, wir schweifen jetzt etwas ab, aber es ist gut, weil ich stelle dir einfach die Fragen, die mir gerade auf dem Herzen liegen. Und zwar, jetzt weiß ich, oder ich bin jetzt Unternehmer und ich sage hier, wenn die Person XY in dieser Position ist, dann muss er 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate, 2 Jahre, was weiß ich, eine Kündigungsfrist haben. Warum mache ich das als Unternehmer so? Warum, ich bin jetzt der Vertrieb XY und ich sage, wenn die Person Najim in der Position, keine Ahnung, Teamleiter ist, dann hat er eine Kündigungsfrist von 9 Monaten. Warum macht man das als echter Unternehmer so?
Also, ohne abfällig, also ich weiß, ich kenne natürlich nicht das Mindset von denen, die das machen, warum Strukturvertriebe da natürlich ein besonderes Interesse haben, gute Vertriebler möglichst lange zu halten, ist natürlich, weil sie unmittelbar Kasse machen damit.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also desto länger du dabei bist, desto qualitativ besser bist du in der Regel. Also ich sag mal so, man hat dich ausgebildet zum Kapitän der ersten Mannschaft eines Fußballvereins und da den lässt man halt ungern gehen, es sei denn, man zwingt ihm etwas auf, wie zum Beispiel, und deswegen, wir binden ja bis heute noch einige Leute an, die uns auch diese Frage immer stellen, Najim, wie schaffe ich es 6 Monate, 9 Monate oder warum habe ich überhaupt diese Kündigungsfristen? Und da geht es am Ende des Tages einfach nur immer darum, dir eine Herausforderung zu stellen, dir Steine in den Weg zu legen, damit du dir das Ganze nochmal überlegst und nicht morgen den Vertrieb verlässt. Weil würde es gehen, würden wahrscheinlich, also man kündigt ordentlich und ist in 3 Monaten dann raus, würden es wahrscheinlich noch viel mehr Leute tun, als wir aktuell noch haben. Aber seid beruhigt, Freunde, es gibt viele Wege und viele Lösungen, wie man trotzdem am Ende des Tages kündigt und nicht diese krassen Herausforderungen sich stellen muss. Aber ja, zurück zum Punkt Aufhebungsvertrag, lieber Markus. So,
wie gesagt, Kündigung haben wir, dann gibt es die Möglichkeit, ja immer einen Aufhebungsvertrag zu machen. Ne, da gibt es natürlich keinen Rechtsanspruch drauf, sondern das müssen natürlich beide Parteien wollen. Und ob man einen solchen will, das muss man dann sehr genau im Einzelfall betrachten und für sich abwägen. Also inzwischen gehen viele Strukturvertriebe wieder über, sich dafür offen zu zeigen, einen Aufhebungsvertrag einzugehen. Das war so Mitte, Ende des letzten Jahres eher gar nicht der Fall. Da waren die ziemlich Hardliner. Und haben gesagt, ne, machen wir nicht. Nur dann sind bei uns täglich fristlose Kündigungen rausgegangen. Und dann haben die gesagt, okay, damit kommen wir jetzt auch nicht weiter. Dann vielleicht doch irgendwie einvernehmlich sich trennen. Aufhebungsvertrag, ganz wichtig. Was sollte man denn dann abwägen? Ne, du hast es selbst gesagt, mir stand im Kleinen gedruckten Sachen, die wollte ich nicht. Ne? Also man muss zunächst einmal abwägen, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ne, bei 9 Monaten rückt so ein Aufhebungsvertrag schon ziemlich nah und wird sehr interessant, weil wenn ich jetzt gerade Bock habe, mich umzuorientieren in die freie Maklerschaft, was so der klassische Weg ist, mich dazu versuchen und erfolgreich durchzustarten, dann möchte ich nicht erstmal 6 Monate irgendwo gefesselt rumsitzen und warten, dass diese 6 Monate oder 9 Monate oder 12 bis zu 24 Monate irgendwie auch vorbeigehen. Sondern will ich ja jetzt. Ne? Ich bin jetzt motiviert, ich habe jetzt Tatendrang, ich will jetzt da raus. Aber man muss ja trotzdem vorsichtig sein. Denn was viele Strukturvertriebe dann machen, und das war wahrscheinlich auch das Kleingedruckte in deinem Vertrag, ohne ihn gelesen zu haben, ist das Wettbewerbsverbot.
Genau.
Und sind die zuweilen wirklich drakonisch. Ich sage vielen Mandanten, dieses Wettbewerbsverbot ist das Beste, was ihnen passieren konnte, denn jetzt haben sie genug Startkapital, um sich selbstständig machen zu können. Denn was viele nicht wissen, ist einfach der Umstand, dass viele Wettbewerbsverbote entweder überhaupt nicht zulässig sind, weil sie zum Beispiel zu lang, zu ausufernd. Naja, also so ein Wettbewerbsverbot muss sich halt auch auf eine gewisse Region beziehen. Also wenn ich in Berlin tätig war und habe so Berlin, Potsdam und so weiter abgegrast, da darf ich nicht plötzlich ein Wettbewerbsverbot haben für Bayern oder so. Mhm. Das ist schon mal schwierig. Dann die Zeit ist auch ein Faktor. Das ist auch mittlerweile höchstrichterlich geklärt und auch im Gesetz mittlerweile verankert. Alles über 2 Jahre ist schon out of order. Das geht nicht mehr. Und was man dann noch zu beachten hätte, ist, jedes Wettbewerbsverbot hat seinen Preis. Ne? Also wenn mir ein Unternehmen ein Wettbewerbsverbot auferlegt, dann muss sie sich das teuer erkaufen. Das nennt man dann Karenzentschädigung. Und das sind so 50-75% des durchschnittlichen Provisionsumsatzes. Also man kann sich dann im Prinzip zurücklehnen und sich ganz fürchterlich dafür bezahlen lassen, dafür, dass man jetzt so ein Wettbewerbsverbot hat.
Ja. Ne? Ich glaube, ich war sehr freundlich und cool mit meiner Führungskraft. Die haben uns dann damals so geeinigt, dass ich einfach den Vertrieb verlasse und alles cool. Ich möchte mich auch dahingehend noch nicht so krass äußern, aber ich möchte eine Sache sagen, und zwar ist das wie jetzt rückblickend betrachtet. Mittlerweile kann ich sagen, weil ich einige andere Strukturköpfe kennengelernt habe, die den Vertrieb verlassen haben, ist es wie ein Bazar. Eine Verhandlung auf dem Bazar. Ganz verrückt. Ich habe jemanden, der hat deinen gesamten Kundenstamm bekommen. Die haben gesagt, geh und nimm deine 7 Sachen, nerv uns nicht und wirb bloß nur keinen anderen ab. Aber nimm deine Kunden und geh. So, vertraglich festgehalten. Dann gab es einen anderen, der hat sogar eine Ausgleichszahlung bekommen, dass er sofort geht. Und dann gibt es einen anderen, der wurde fristlos gekündigt und durfte gar nichts. Wettbewerbsverbot, alles drum und dran. Also ich glaube, dass es in der Branche dafür noch keine richtige Definition gibt und auch, dass die Strukturvertriebe mit diesem Abgang, der gerade in der Branche stattfindet, einfach gar nicht umgehen können, weil sie bis dato die Berührungspunkte dahingehend noch gar nicht hatten. Ist es so, mein Gefühl ist richtig aktuell?
Absolut. Also zum einen oft auch fehlende Rechtskenntnis. Also viele Vertriebe verzichten auch auf Anwaltskosten und versuchen es erstmal in eigener Manier. Viele haben auch so eine Rechtsabteilung, die ist irgendwie so zwischengestaltet, wo man auch merkt, okay, da hat schon mal ein Jurist drüber geguckt, aber eben sich auch nicht besonders intensiv damit beschäftigt. Das kann man daran festmachen, dass stellenweise einfach veraltete Rechtsprechung zitiert wird, die einfach nicht mal auf dem neuesten Stand ist. Gesetze nicht gekannt werden. Das kann natürlich auch eine Strategie sein, wo kein Richter, da kein Kläger, und es gibt immer einen, der es mit sich machen lässt. Aber spätestens, so zumindest mal ein Verständnis, wenn auf der Gegenseite ein Anwalt mit dabei ist, dann kann ich mir dieses ganze Gedöns, ich stelle irgendwelche Forderungen oder Behauptungen, die rechtlich, juristisch absurd sind, die brauche ich nicht mehr ins Spiel bringen. Ne? Also mache mich ja nur angreifbar. Ne? Also wenn, also die, es gibt ja mal so bei mir in der Praxis immer so, es gibt in mittlerweile, weil auch dank Unternehmen wie Wiemakler, so ein Grundverständnis halt auch da ist. Ne? So, hey, ich muss mich hier gar nicht so abzocken lassen, und die Arbeitskraft, die ich da 6 Jahre investiert habe, die hat auch einen Gegenwert. Ne? Und ich habe da rechtliche Möglichkeiten, mich da auch für mich positiv aus der Sache zu ziehen, ohne mich jetzt knebeln zu lassen mit nachvertraglichen Wettbewerbsverboten, mit fehlenden Ausgleichsansprüchen, drakonischen Kündigungsfristen. Und dann muss man auch nicht alles gefallen lassen. Das führt auch dann schlussendlich dazu, dass die Gegenwehr viel massiver ist, als sie noch vor einigen Jahren auch waren. Ja, also, und auch vor allem, dass der Zeitpunkt, wo jetzt anwaltliche Unterstützung dazugeholt wird, ne, viel früher geschieht. Also früher war es eher so, oh, ich bin aus dem Strukturvertrieb raus, habe jetzt 2 Jahre lang nicht gearbeitet, weil ich hatte ein Wettbewerbsverbot, habe Mühe und Not geschafft, 3 Insolvenzen zu beseitigen, indem mir Papa und Mama einen Kredit gegeben haben. Aber jetzt wollen die von mir plötzlich 80.000 Euro Provisionsrückzahlung haben. Jetzt brauche ich doch mal einen Anwalt. So kam man früher häufig ins Gespräch. Heute, das ist sehr, sehr begrüßenswert und das ist auch, glaube ich, auch viel den sozialen Medien geschuldet und wie gesagt, so Kampagnen, wie ihr sie startet, wo die schon sagen, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf einen Strukturvertrieb, ich möchte mich umorientieren. Wie komme ich am besten raus, sodass man von vornherein schon sofort gestalterisch, strategisch, planbar vorgehen kann? Ne?
Ja, also das auf jeden Fall, meine lieben Freunde, ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr euch damit beschäftigt, in den Maklerstatus zu wechseln und ihr habt euch den Videokurs von uns angeschaut oder den Podcast von uns euch angehört, dann ist es meine Empfehlung, weil mir hat damals dieses Gespräch unendlich viel bedeutet, weil ich wusste, okay, jetzt weiß ich rechtlich, juristisch, wie ich das sauber angehen soll. Und es ist nicht so schlimm, wie alle es erzählt haben. Wenn du den Vertrieb verlässt, bist du, keine Ahnung, gebrandmarkt. Du bist danach in Anführungszeichen tot. Nein, es war nicht so, sondern man hat ein viel besseres Gefühl. Und ich habe es ja damals erzählt, meine Tochter war gerade 3 Monate alt. Ich habe die Kündigung ausgesprochen, weil ich auch rechtlich und juristisch gut aufgestellt war und wusste, okay, am Ende des Tages nehme ich diese Kündigungsfrist in Kauf und habe aber die und die Vorteile langfristig. Eine Frage noch dahingehend, also wer fragt, der gewinnt. Markus, ich hau immer hier die ganzen Fragen raus. Eine Frage dahingehend und zwar, wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele, was soll ich deiner Meinung nach als erstes tun? Ich kontaktiere dich, ich kontaktiere wie Makler, wie soll ich das am besten handeln?
Genau, also es hängt so ein bisschen vom Grund ab. Ne? Wenn ich jetzt so rein sage, okay, ich habe hier eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt, ich habe eine super Führungskraft, das macht alles Spaß, aber ich identifiziere mich nicht mehr mit den Produkten oder ich will mehr Selbstverantwortung übernehmen, whatever. Das. Ich möchte ja gar nicht dafür plädieren, dass alle Strukturvertriebe blöd sind oder Verbrecher und so weiter, die haben alle ihre Berechtigung. Und es gibt auch viele Menschen, die da tolle Karrieren machen und so weiter. Ne? Also wenn es einfach nur der Punkt ist, okay, ich möchte mich umorientieren, dann wäre meine Empfehlung, nein, dann spar dir einen Anwalt, geh zu Wiemakler, lass dich ordentlich beraten. Das sind Profis, die wissen Bescheid, worauf man achten muss. Und die haben ja auch ein Gespür dafür. Das heißt, da würde ja gemerkt werden, okay, das und das könnte ein bisschen blöd sein. Dann haben wir aber den Zugriff, ohne dass du jetzt viel Geld in die Hand nehmen musst und dann dich mit dem Anwalt auseinandersetzen musst, der dann erzählt, welche Risiken es doch alles gibt und so weiter. Ne? Wenn es aber zu so einem konkreten Konflikt, und das ist ja häufig der Fall, also die meisten, jedenfalls die mich beauftragen, die haben schon eine ziemliche Vorstellung, warum sie den Vertrieb verlassen wollen. Und das sind oft, dass sich die Erwartungen nicht erfüllt haben, dass das Versprechen nicht eingehalten worden sind, dass es zu Zahlungsschwierigkeiten kam, auch relativ häufig vorkommen. Also dass einfach Provisionsabrechnungen nicht richtig ablaufen, ne? Oder auch die Stornoreserve nicht richtig gehandhabt wird. Und wenn es da schon zu einem konkreten Konflikt gibt und also auch gerade wenn es so Richtung ich kann zwar raus, aber diese 6, 7, 8, 9, 10, 12 Monate Kündigungsfrist, die möchte ich mir irgendwie ersparen. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Ich halte es für, wir hatten das schon mal angesprochen, so ein bisschen unzumutbar. Dann könnte es durchaus Sinn machen, an dem Punkt schon anwaltliche Unterstützung zu holen, indem man einen strategischen Ausstieg plant. Also, jawohl. Weil je mehr für eine außerordentliche Kündigung spricht, so interessanter und erfolgsversprechender kann man dann auch so einen Aufhebungsvertrag in die Wege leiten.
Was war die längste Kündigungsfrist, die du hier begleitest? 2 Jahre. Wow.
Also den Fall kann ich kurz erzählen. Mandant in dem Vertrag drin und hat da seine Ausbildung gemacht, ganz klassisch, seine erste Hierarchiestufe und war dann 8 Jahre sehr erfolgreich, war dann mit der Geschäftsethik nicht mehr ganz einverstanden und wollte dann raus. Den haben sie nicht rausgelassen. Hatte 2 Jahre Kündigungsfrist und dann haben sie sich aber auf einen Aufhebungsvertrag
geeinigt.
Ne? Und in dem Aufhebungsvertrag war ein Komplettverbot, durfte also keine Produkte 2 Jahre lang mehr vertreiben. Durfte dann als Unternehmensberater tätig sein.
Moment nochmal, das muss ich mal kurz verdeutlichen. Der junge Mann hat einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, wo er 2 Jahre lang seine IHK bzw. allgemein keine Versicherungsprodukte mehr vermitteln darf.
Keine Versicherungsprodukte, keine Finanzprodukte, nichts, außer er jemals für den Strukturvertrieb vertrieben hat.
Sorry für den Ausdruck, aber ach du Scheiße.
Oh mein Gott. Das wird noch heißer. Der ist dann rausgegangen mit einer Storno-Reserve von knapp 90.000, die sie natürlich einbehalten haben. Und er hat noch im Rahmen seiner Unternehmensberatung dann Vertriebler von dem beraten. Er hat den Follower geschafft, hat den Unternehmen, also gutmütiger kann man nicht mehr sein.
Ja.
Und hat dann auch zugesehen, wie kontinuierlich monatlich seine Stornoreserve geschrumpft ist, ohne dass irgendwelche Storno-Gefahrmitteilungen erfolgt sind oder irgendwas. Ne? Und irgendwann wurde dann die Storno-Reserve auf Null gesetzt und man wollte dann die ersten 5.000 Euro haben. Und dann gab es Gespräche und die waren auch nicht besonders ereignisreich. Und dann kam die 10.000-Forderung und dann dachte er, nee, komm, das wächst mir jetzt über den Kopf, wir gehen mal zu einem Anwalt. Ne? Und so haben wir uns dann kennengelernt. Mittlerweile streiten wir uns vor dem Landgericht Dortmund. Die wollen von meinem Mandanten 20.000 Euro. Und wir haben eine Wiederklage auf die 90.000 Euro.
Sehr gut. Aber das wäre jetzt auch direkt eine Frage, die ich dir stellen wollen würde. Und zwar, ich weiß, also bei mir ist der Fall auch noch offen. Ne? Deswegen, ich bin da auch noch nicht am Ende der Story. Aber was passiert eigentlich mit der Storno-Reserve? Ich hatte auch da, ich glaube, knapp 40.000 Euro rumliegen. Was passiert denn damit? Kriege ich die irgendwann? Mir wurde irgendwann gesagt, ja, die werden alles dafür tun, dass sie es nicht auszahlen. Dann wird man irgendwelche Rückrechnungen, die passiert sind in der Zeit, dagegen rechnen. Und am Ende gibt es irgendwie einen Richtwert Plus und Minus. Und das ist dann das, was eventuell ausgezahlt werden könnte. Wobei das alles vor Gericht dann irgendwann geklärt werden muss. Was ist denn normalerweise der grundsätzliche Weg, wie man eine Storno-Reserve irgendwann ausgezahlt bekommt? Oder bekommt man die gar nicht ausgezahlt? Ich glaube auch, dass die meisten Vertriebe gar kein System hinten dran haben, wie so eine Storno-Reserve irgendwie ausgezahlt werden kann, soll und so weiter und so fort.
Genau, also das ist verblüffend, weil es ist eigentlich gesetzlich geregelt. Also Storno-Reserve, der Sinn ist ja soweit klar. Man möchte vor den zu erwartenden Provisionsrückforderungen den Vertriebler auch ein bisschen schützen, dass er sich finanziell nicht übernimmt. Also sprich nicht von den ersten 20.000, von dem ersten 20.000-K-Honorar anfängt, sich sein Porsche zu leasen, sondern halt eine Rückbank hat, um für eventuelle noch nicht verdiente Provisionen dann eben auch flüssig zu sein und das Unternehmen klar, um halt eine solvente Kasse zu haben. Aber diese solvente Kasse, die ist natürlich nicht grenzenlos. Also alle Verträge haben eine Haftungszeit, gesetzlich sind es auf 5 Jahre beschränkt. Alles darüber kann man getrost vergessen, wenn man gerne streitet. Das geht nämlich nicht. Es gibt durchaus mal Vertriebe, die haben es versucht, gerade bei Lebensversicherungen dann mal eine Haftungszeit von 10, 12, 15 Jahren zu machen. Das funktioniert nicht. So, und wenn man also klar hat, 5 Jahre ist mein maximaler Zeitraum, dann hat man natürlich auch die Verpflichtung auf Seiten des Strukturvertriebs nach dieser Haftungszeit die Storno-Reserve auszuzahlen. Also typischerweise sind die Verträge ja so geregelt, dass von dem Provisionsvorschuss dann 15, 12, 20, je nachdem, bei welchem Vertrieb man ist, dann einbehalten werden. Die werden dann nicht besonders gewinnbringend irgendwo angelegt. Und dümpeln dann halt so vor sich hin, was mal schon ein bisschen komisch ist, wenn man es eigentlich mit einem Finanzinstitut zu tun hat, die nicht wissen, wie man mit Geld so umgehen hat. Aber gut, das überlassen wir mal der Firmenpolitik. Also man hat halt seine Storno-Reserve und wenn man dem zugrunde liegenden Vertrag, also man muss das halt einzeln betrachten. Also ich habe 2000 2019 habe ich eine PKV abgeschlossen, habe eine Provision von 8.000 Euro bekommen, 15% sind in die Stornoreserve gegangen. 2024 ist mein Zahltag. Ja. Der Vertrag läuft noch, er ist aus der Haftung raus. Also müsste eigentlich von sich aus schon das Unternehmen mir jetzt meine Provision, die einbehaltende Stornoreserve, zurückzahlen.
Das passiert aber nicht.
Unsinn.
Bei mir wurde es immer weiter angesammelt und ich habe auch irgendwann eine Meldung bekommen, dass ich mir das jetzt auszahlen kann auf mein Depot. Das ist aber an so vielen Sachen verbunden worden. Also wie ist deine Geschäftsqualität, wie viele Kunden bringst du, wie hoch ist dein Durchschnittseigenvolumen, dein Durchschnittsteamvolumen und so weiter und so fort. Wo ich dann irgendwann, das war mir ehrlich gesagt zu blöd, das alles zu beantworten und das alles nachzuverfolgen, wie das aussieht. Auf jeden Fall auch hier eine kurze Werbung für uns. Freunde, bei unserem Maklerpool ab 17.500 Euro Stornoreserve und in einer gescheiten Bonität bekommt ihr die 100% ausgezahlt. Das heißt, ihr bekommt 100%, 10% ist normalerweise der Storno-Einbehalt, den habt ihr dann auch nicht. Ihr bekommt die vollen 100% ausgezahlt. Und das hat Markus eben schon super schön gesagt. Warum ist das so? Weil wir sagen, unsere Vermittler oder allgemein ein Makler, der kann doch mit dem Geld viel mehr anfangen, als es bei 0% rumliegen zu lassen. Der soll das in sein Depot investieren, damit irgendwie Rendite erwirtschaften und so weiter und so fort. Soll sich damit Immobilien kaufen, was auch immer. Und nicht irgendwie bei 0815 0% rumliegen lassen. Also dahingehend, Freunde, ganz wichtig, Stornoreserve, sollte man auf dem Schirm haben. Das ist nicht wenig Geld, was da rumliegt.
Nein, wirklich nicht. Also richtig viel und da wird auch, also ich habe es noch nie erlebt, dass ich eine Rückmeldung, wenn ich die gefordert habe, erhalten habe, die für mich auch nur ansatzweise nachvollziehbar war. Also buchhalterisch eine Vollkatastrophe, aber in allen Vertrieben.
Okay. Da. Lieber Markus, ich habe noch einen Punkt hier mir aufgeschrieben gehabt. Und zwar habe ich mal was von einem Buchauszug oder sowas gehört. Bist du dabei? Nenne ich das richtig, den Begriff
Buchauszug? Ja, Buchauszug ist tatsächlich der Fachtermin.
Ja, ich habe hier meine Sachen mal rausgeholt gehabt vom Anwalt und da ging irgendwie was zum Buchauszug und es war so dieser große Hebel, der Game Changer, womit ich dann beruhigt irgendwie auch schlafen konnte. Kannst du mir ein bisschen was dazu nochmal erzählen? Was ist dieser Buchauszug? Was hat das auf sich und so weiter und so fort?
Genau, also es gibt im Prinzip keinen Fall, den man ohne Buchauszug antreten sollte. Also auch wenn man es ohne Anwalt versucht, das sollte im Prinzip immer das erste Schreiben sein. Bitte übermittelt mir einen qualifizierten Buchauszug. Ne? Jetzt kann man noch ein bisschen schärfer sein und auch konkret mitteilen, was soll denn in dem Buchauszug drinstehen. Und was steht in dem Buchauszug drin? Alles, was man gemacht hat. Also jeden Kunden, den man vermittelt hat, jede Provision, die man erhalten hat, alle Vorgänge, die mit dem Kunden passiert sind, die Provision, die man erhalten hat, die Haftungszeit, die für die Provision vertraglich vereinbart worden ist, reizen ja nicht alle die 5-Jahres-Haftung aus. Es gibt ja auch Verträge, gerade Kfz oder so, die eine deutlich kürzere Haftungszeit haben. Und das muss der Vertrieb dann auch liefern.
Ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein Schreiben von dir eingeht beim Vertrieb, bitte Buchauszug in der und der Form, dann kriegen die wohl das Kotzen, weil das hat ja wahrscheinlich auch viel Arbeit, viel Aufwand hinten dran, ne?
Ja, ganz genau. Also kein Vertrieb hat den Buchauszug per Klick vor sich liegen. Der muss mühsam erarbeitet werden. Früher haben die noch versucht, den Buchauszug den Spieß umzudrehen. Und zwar haben die das dergestalt gemacht. Die haben sich das dann so überlegt, dass sie den in Papierform vorrätig zeigen, sodass man den abholen kann. Ja?
3000 Seiten wahrscheinlich.
Ja, ja. Ziemlich schnell absurd. Also ich glaube, das war irgendwann eine Kostenentscheidung, dass man das auch gar nicht mehr möchte. Ne, weil einfach zu viel Papier drauf ging. Ne? Nein, das mögen die nicht. Da müssen die offenlegen. Ne? Also auch die Rechtsprechung des BGHs wird immer schärfer und wird auch immer mehr gefordert, dass der Buchauszug möglichst qualifiziert ist. Also man muss, um sich so eine Eselsbrücke zu bauen, als juristischer Laie, muss man mit dem Buchauszug im Prinzip Kenntnis darüber haben, was habe ich vermittelt, welche Ansprüche stehen mir zu, wie ist der Stand, wie war überhaupt mein ganzes meine ganze geschäftliche Tätigkeit.
Also Freunde, nochmal kurz zusammengefasst für euch. Dieser Buchauszug in meiner Wortwahl ist wie ein Tagebuch, was der echte Unternehmer führen muss. Das heißt, er muss da reinschreiben, an diesem Tag hat mein bester Freund den Kunden angerufen, mit ihm ein Geschäft vermittelt, die Kosten für den Restaurantbesuch waren so und so viel Euro. Man muss alles dokumentieren, weil wenn das nicht dokumentiert wird, dann nehmen wir mal an, bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt aus der Kündigungsfrist raus und Kunde XY kündigt einen Vertrag, weil, keine Ahnung, die Frau geht jetzt in Elternzeit und finanziell ist es jetzt gerade ein bisschen eng. Dann muss doch der Vertrieb alles dafür tun, dass diese Rückrechnung oder dieser Storno nicht zustande kommt. Weil ich habe ja das gar nicht mitbekommen. Ich habe ja keinen Kontakt zum Kunden mehr und ich habe auch nie eine Meldung bekommen, dass der Vertrag gekündigt wird. Deswegen kann ich ja eigentlich dafür gar nichts, oder? Markus, ist das so? Oder?
Also das ist ja das Spiel der Provisionsrückforderung. Und das läuft in der Praxis so. Also ein Vertrag wird storniert, warum auch immer. Und dann hat der Vertrieb, der Versicherer, hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder er macht eine Storno-Gefahrenmitteilung, das heißt, er schreibt den Vertriebler an und sagt, hör mal, lieber Vertriebler, Kunde XY, Anschrift XY unter der Telefonnummer XY erreichbar, hat den Gebäudeversicherungsvertrag gekündigt. Punkt. Ne? Das tut der Vertrieb nicht, denn er möchte seinen Kunden ja behalten und er möchte nicht, dass der Vertriebler jetzt auf den zugeht und sagt, hey toll, du hast deine Versicherung gekündigt, ich bin jetzt Makler, ich habe auch eine viel bessere, war eine schlaue Entscheidung, komm zu mir. Ne? Das möchten die nicht. Deswegen geht diese Storno-Gefahrmitteilung eher selten raus. Wenn sie das aber nicht tut, dann müssen die selbsttätig werden. Und zwar müssen die so tätig werden, wie es ein ordentlicher Kaufmann an ihrer Stelle tun würde. Man nennt das also die Pflicht, das Provisionsinteresse des Vertrieblers zu wahren. Und dann muss man sich halt gegebenenfalls im Einzelfall überlegen, was würde denn jetzt so ein vernünftiger Kaufmann tun? Also der wird sicherlich nicht eine E-Mail hinschreiben und sagen, ja, schade, dass du gekündigt hast, wolltest du nicht da bleiben. Das hat mit Vertrieb nichts mehr zu tun, sondern der wird wohl schon mal das Telefon zur Hand nehmen und Kundenkontakt aufbauen und fragen immer, woran hapert es, können wir dir noch gerade bei der privaten Krankenversicherung, hat man ja häufig, dass der Kunde vielleicht gerade in so ein finanzielles Loch gefallen ist und vielleicht ein bisschen überbrücken möchte. Und dann kann man dem gegebenenfalls andere Tarife anbieten oder man setzt eine Zeit lang in den Notlagentarif, bis er sich finanziell wieder aufgebaut hat, was auch immer. Und das müssen die halt tun. Ne? Und das ist jetzt auch kein Branchengeheimnis, tun die ausreichend nicht. Ne? Also man hat schon mal so eine Mahnung, ne? Sie haben ihren Beitrag nicht bezahlt oder nehmen wir ihre Kündigung zur Kenntnis bei unser Informationsblatt. Häufig sieht man, und das sieht man dann auch in diesem Buchauszug, dann so ein Aktenvermerk, wahrscheinlich von irgendeinem Auszubildenden oder vielleicht auch schon mal dem Nachfolger des Bestands, wo dann drin steht, habe Kunden nicht erreicht.
Ja.
Und das reicht dann nicht. Ist jetzt kein Geheimnis. Und es reicht auch nicht zu sagen, das versuchen oder haben auch viele versucht, manche versuchen es immer noch, das sind dann immer die, die wirklich die aktuelle Rechtsprechung einfach nicht verfolgen, warum auch immer. Sagen dann, okay, wir haben alles an den Nachfolger abgetreten, da sollte sie sich drum kümmern. Ne? haben wir also unsere Schuldigkeit getan. Und da sagt auch die Rechtsprechung, nee, das habt ihr nicht, denn der Nachfolger, der hat doch kein Interesse daran, von dem Ausgeschiedenen das Provisionsinteresse zu wahren. Der hat doch ein Interesse, neue Geschäfte abzuschließen, damit doch selber Geld verdienen und nicht dafür sorgen, dass sein Ex-Kollege hier seine Kohle behalten darf. Ne? Also da ist ein völliger Interessensunterschied und deswegen sagt die Rechtsprechung auch völlig zu Recht, wie ich finde, nee, also damit könnt ihr auch nicht freizeichnen. Wenn, lieber Vertrieb, dann buh.
Ich habe vor kurzem einen Vermittler kennengelernt, der hat mir erzählt, dass er seinen Bestand nach unten abgegeben hat. Also nicht an seinen Mentor oder seine Führungskraft, weil die hatten irgendwie keine Zeit, keine Lust, sondern der wollte wirklich, weil er hat auch die Branche gewechselt, der wollte einfach, dass diese Kunden weiter ordentlich geführt werden von seinem Vermittler, den er selber, also seinen Untervermittler, den er selber eingestellt hatte und ausgebildet hatte. So, jetzt kam der vor kurzem zu mir und hat gesagt, weil wir waren im selben Vertrieb, der so, Nadim, du warst doch auch voll erfolgreich dort, viele Kunden gehabt und so weiter. Kriegst du dauerhaft auch so Rückrechnungen und so? Ich so, nee, eigentlich nicht. Also, keine Ahnung, was da los ist bei dir. Er sagt, ja, ich krieg dauerhaft Rückrechnungen und die Kunden kündigen alles und ich darf ja aufgrund meines Vertragsverhältnisses nicht die Kunden angehen und fragen, was da los ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du, nennen wir ihn mal Max, ich glaube, dass dein Untervermittler, weil der zahlt ja keine Leitungsvergütung oder kein Overhead zurück, dass der und auch die Betreuungsqualität von ihm, die Quote leidet nicht darunter. Ich glaube, der kündigt die Verträge von deinen Kunden und deckt einmal neu um auf sich. Dann hat er so überlegt und hat gesagt, ey, das kann gut sein. Also ja, so ist es leider, so blöd sich es anhört. Deswegen auch dahingehend, ne? Also wenn ihr das macht und ihr, keine Ahnung, es gibt ja auch welche, die vielleicht diesen Podcast hören und komplett mit der Branche aufhören, lasst euch da einmal bei uns oder mit Markus zusammen beraten, dass ihr da sauber einen Cut macht, Bestände abgibt an vielleicht jemanden, der das sauber und ordentlich auch in eurem Interesse fortführt. Naja, das wollte ich nur kurz erzählen. Aber auch dahingehend, Markus, kurzer Punkt. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, eine zweite Folge aufzunehmen, wenn du dahingehend offen bist. Ich weiß, deine Zeit ist kostbar, aber ich glaube, es ist super wichtig, die Leute hier abzuholen und zu sagen, hey, rechtlich, juristisch, seid ihr auf sicheren Beinen, wenn ihr das früh genug macht und euch früh genug damit beschäftigt. Weil mir wurde damals immer erzählt, so die Haftung als Makler ist katastrophal versus die Haftung als Vertreter. Wir haben hier ein Haftungsdach, du bist hier sicher bei uns und so weiter und so fort. Und dieses Thema würde ich auch gerne einmal ansprechen und vielleicht auch beim nächsten Mal, weil es gab sowas wie eine wichtige Kundeninformation-Dokument und einen Sitlab-Auftrag dahingehend, was haben diese Verträge, Formulare auf sich und auch in der Maklerwelt, die Maklervollmacht und der Maklervertrag. Ich weiß, weil ich viele Vermittler kenne, die machen halt gutes Geschäft. Die Fernsignatur geht raus, der Kunde unterschreibt. Aber welche Vor- oder aber auch Herausforderungen habe ich oder Nachteile, wenn ein Kunde einen Maklervertrag, eine Maklervollmacht unterschreibt und so weiter und so fort. Vielleicht können wir das, wenn du offen dafür bist, noch eine Folge aufnehmen beim nächsten Mal und dann besprechen wir so die Thematik Haftung, Makler versus Vertreter und aber auch Maklervollmacht und Maklervertrag. Ist das für dich in Ordnung? Hättest du Lust darauf?
Hätte ich richtig Spaß dran. Super interessante Themen, auch in der Praxis sehr relevant. Würde mich sehr freuen.
Ja, super, Markus. Dann vielen, vielen Dank, meine lieben Freunde. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge einen riesen Mehrwert verschaffen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Demnach, Markus, hab einen schönen Tag und dann bis bald.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war Maklerverse, der Podcast von WeMakler für euren Erfolg in der Versicherungsbranche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten.